Guten Morgen. Wir haben gerade ein Adventslied gesungen. Mindestens für die Leute, die noch nicht festgestellt haben, dass wir im Advent sind. Jetzt sollte man es gemerkt haben, es war ein Adventslied, es waren Kerzen dahinter irgendwie. Wir sind angekommen im Advent. Die Frage ist nämlich, am dritten Advent kann man die schon mal stellen, warum eigentlich, warum gibt es eigentlich einen Advent? Was feiern wir denn eigentlich? Oder was tun wir eigentlich da? Warum ist die Zeit eigentlich da? Wenn ich nochmal drüber nachdenke, ist es ja eine Zeit, die eine gewisse Spannung hat. Also einerseits ist ja, wie wir es gerade hinten schon gehört haben oder gesehen haben, wenn ein Adventslied kommt, dann macht man gleich mal die Kerzen dahinter. Also man braucht einen Adventskranz, man braucht ein bisschen Tannenreis, man braucht Kerzen. Und irgendwie hat man das Gefühl, man sollte jetzt langsam in eine adventliche Stimmung kommen, oder soll ich sagen, vorweihnachtliche Stimmung kommen. Auf der anderen Seite steht es in einer gewissen Spannung zu so Fragen, die sich auch im Advent stellen. Wem schenke ich denn was zu Weihnachten? Es ist auch die Zeit der Weihnachts- und Jahresendfeiern. Also wer in der Firma ist, der weiß, jetzt muss er nochmal durch ein, zwei Feiern durch, ob es ihm jetzt passt oder nicht an den Abenden. Es ist die Zeit der Jahresabschlüsse. Wer irgendwie betriebswirtschaftlich unterwegs ist, der weiß, er muss bis zum 31.12. irgendwelche Daten noch beschaffen, die schon das ganze Jahr schwierig zu beschaffen waren. Es ist die Zeit, die letzten Aufträge reinzuholen. Normalerweise ist das vierte Quartal das stärkste Quartal in einem Unternehmen. Wenn das nicht gelingt, ist meistens der Jahresabschluss auch verhagelt. In Projekten legt man meistens ungünstigerweise das Projekt, das Enddatum auf den 31.12. ist eh keiner da und am Schluss läuft es dann so, dass alle noch Überstunden machen müssen, möglichst in der Adventszeit das alles reinholen müssen. Privat ist es auch so, dass die Kinder zu sehr verschiedenen Schulweihnachtsfeiern, Sportvereinsweihnachtsfeiern und sonstigen feiern müssen. Privat fällt dann auf, dass man eigentlich dieses Jahr die Garage hätte reparieren lassen sollen und dass das dieses Jahr wieder nicht passiert ist. Also es ist ein gewisses Hin und Her zwischen einer gewissen Hektik und irgendwie dem Druck, man müsste doch jetzt mal besinnlich werden. Jetzt müsste man doch eigentlich in eine Besinnung kommen. Ich weiß nicht, ob jemand versteht, wovon ich rede. Vielleicht ist es einfach meine Unorganisiertheit, von was ich jetzt gerade rede, dass ich nicht zurechtkomme irgendwie. Für die, die es doch verstehen, es ist irgendwie so ein diffuses Gefühl, langsam sollte ich für Weihnachten in Stimmung kommen und es passt überhaupt nicht zu dem, was eigentlich so real um mich herum und in mir vorgeht. Ich lese den Predigttext für den dritten Advent. Er steht in Lukas 3, wer es mitlesen möchte, gerne. Lukas 3, die Verse 1 bis 14. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes Antipas regierte in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Drachonitis. Lysanias regierte in Abilene. Die obersten Priester waren Hannas und Kaiaphas. Johannes, der Sohn von Zacharias, hielt sich noch in der Wüste auf. Dort erging an ihn der Ruf Gottes. Da machte er sich auf, durchzog die ganze Gegend am Jordan und verkündete: Kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Schon im Buch des Propheten Jesaja steht: In der Wüste ruft einer: Macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Ebnet ihm die Straßen, füllt alle Täler auf, tragt Berge und Hügel ab, beseitigt die Windungen und räumt die Hindernisse aus dem Weg. Dann wird die Welt sehen, wie Gott die Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Er hielt ihnen vor: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt euch eure Taten, dass ihr es mit der Umkehr ernst meint. Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist. Aber das sage ich euch: Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier neue Nachkommen schaffen. Die Axt ist auch schon angelegt, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Menschen fragten Johannes, was sollen wir denn tun? Seine Antwort war, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit jemand teilen, der hungert. Auch Zolleinnehmer kamen und wollten sich taufen lassen. Sie fragten ihn, Lehrer, was sollen wir tun? Seine Antwort war, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Die Antwort war, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Ich kann es heute nicht verkneifen, nicht drei Punkte zu machen, sondern einfach den Text entlang zu gehen und, sagen wir mal, ein paar Anmerkungen dazu zu machen. Der Text beginnt mit einer Liste, wo sich vielleicht manchmal gefragt hat, der tut das jetzt noch was zur Sache, dass wir hier noch ein paar Freunde aufgezählt kriegen, die sonst eigentlich für den christlichen Glauben eher eine kritische Rolle gespielt haben. Also zum Beispiel, der erste ist der Kaiser Tiberius, in dessen 15. Regierungsjahr anscheinend diese Begebenheit stattgefunden hat. Und dann werden noch einige andere danach aufgezählt in dieser Liste. Politische Würdenträger, heute würde man sagen kirchliche Würdenträger, die alle um diese Zeit gelebt haben. Im Übrigen gibt es diesen Vorspann nur bei Lukas, die anderen Evangelien lassen den einfach weg. Das hat, glaube ich, mit einer Eigenheit von Lukas zu tun, die er am Anfang seines Evangeliums schon ankündigt, indem er nämlich sagt, ich möchte es alles in guter Ordnung aufschreiben. Also es ist mir schon wichtig, dass man das alles sauber einordnen kann. Und da unsere Zeit erst mit Christus begonnen hat, mit der, also unsere Zeitrechnung, die hat man ja auch erst viel später erfunden, also ich glaube irgendwie ein paar hundert Jahre später mindestens, hat man damals einfach Daten dadurch festgelegt, indem man gesagt hat, das war eben im 15. Jahr dieses Kaisers Tiberius. Das war irgendwie ein weltweites Ereignis, das man irgendwie einschätzen konnte und bis heute datieren kann. Und im 15. Jahr hat dieses stattgefunden und das war Lukas ziemlich wichtig, das so aufzuschreiben. Also Lukas, wer das liest, auch später Apostelgeschichte, da geht es immer darum, dass er Daten, Menschen sagt, das war zu der Zeit, als der und der Hauptmann dort und dort war und der Statthalter dort und dort war. Diese Listen findet man bei Lukas häufig, weil es ihm wichtig ist zu sagen, das hat alles einen Ort in der Geschichte. Das hat zu der Zeit stattgefunden. Also, wenn man Wikipedia glaubt, hat der Kaiser Tiberius 14 nach angefangen zu regieren, dann lässt sich sagen, das war im Jahr 29, unserer Zeitrechnung. Da hat diese Begebenheit stattgefunden, vielleicht muss man noch ein bisschen was runter und rauf rechnen, je nachdem, wie man das 15. Jahr jetzt rechnet, vielleicht war es auch 28 oder 30, aber irgendwie zu dieser Zeit kann man das relativ genau sagen, wann dieses Ereignis stattgefunden hat. Und beim Kaiser, bei den anderen Gestalten ist es nicht so, da ist man historisch noch nicht so ganz sicher, ob es die gab und wann die gelebt haben. Über die weiß man, aber beim Kaiser weiß man eigentlich ziemlich viel über den. Den gab es historisch und da hat der Lukas recht. Den gab es und der hatte auch ein 15. Regierungsjahr. Der hat auch danach noch einige Jahre länger regiert. War einer der Kaiser, die relativ lang in Rom regiert haben. Und dem Lukas ist es wichtig, das zu sagen. Das hat stattgefunden. Das sind nicht irgendwie Fantasiegeschichten, die ich mir ausgedacht habe, sondern das habe ich so aufgeschrieben, wie mir das berichtet wurde, wie ich das recherchiert habe. Und ich kann auch eine klare Einordnung geben. Also das ist was, wo er sagt, darauf könnt ihr euch verlassen, dass das so war. Bei den anderen wird es dann geschichtlich schon dünner, weil sie ja natürlich auch weniger berühmt waren. Pontius Pilatus ist vielleicht noch interessant. Da gab es auch lange Zeit eine Theorie, die gesagt hat, naja, Pontius Pilatus ist auch so eine Erfindung vom Lukas. Den hat er sich so ausgedacht, über den wissen wir eigentlich gar nichts. Und man weiß bis heute auch tatsächlich nicht viel. Man weiß weder, wo er geboren ist, noch irgendwie richtig, wo er gestorben ist. Mein Wissen ist aus Wikipedia, ich glaube jetzt mal einfach Wikipedia. Interessant ist, dass man dann irgendwann mal Anfang der 60er Jahre tatsächlich eine Tafel gefunden hat. Also irgendwie aus einer Tür, ich weiß es nicht mehr genau, als eine Tafel gefunden hat, auf der stand, dass es einen gewissen Präfekten Pontius Pilatus gab. Und ab dem Moment war es klar, naja, war doch nicht ausgedacht. Das ist im Übrigen was bei Lukas wohl häufiger passiert ist. Also ich habe einen befreundeten Historiker, der mir das erzählt, dass mit Lukas das wohl häufiger so ist, dass man gesagt hat, naja, diese Listen, die hat er ein bisschen, der hat da so einen Faible dafür gehabt und dann hat er Titel und Namen und sowas erfunden. Dass es aber gelegentlich schon mal so war, dass es genauso war, man hat genau irgendwie eine Tafel, eine Inschrift, einen Stein gefunden, auf dem drauf stand, es gab diesen Statthalter von Antiochien oder von welchen Leuten er auch immer redet, ich weiß nicht, ob es der von Antiochien war, aber man hat einen Stein gefunden, wo genau einer mit diesem Titel, den Lukas überliefert hat, drauf stand. Also bisher ist es anscheinend so, in diesen Listen bei Lukas ist wenig widerlegt, aber viel hat sich bestätigt von dem, was Lukas gesagt hat, archäologisch. Das finde ich ganz interessant. Insbesondere, wenn ich dann in Wikipedia solche Sätze lese, dass die Evangelien als Geschichtsquelle relativ wenig taugen, weil sie in einem religiösen Kontext seien. Der Rest der Geschichtsschreibung hat vermutlich in einem politischen Kontext stattgefunden. Ob der glaubwürdig ist wie ein religiöser Kontext? Ich will nichts zu den Politiker sagen. Ich will auch keine billigen Lacher erzielen, aber man muss sich immer klar sein, Geschichte beruht nun darauf, dass Texte zu irgendeinem Zweck geschrieben worden sind und manchmal auch zu einem religiösen Zweck. Das macht sie auch meines Erachtens als historische Dokumente erstmal nicht schlechter. Mindestens ist das, was ich von Historikern lerne. Also man muss davon ausgehen, dass dieses Ganze stattgefunden hat, dass es tatsächlich einen Johannes gab, der in der Reihe dieser Menschen auch genannt wird, der tatsächlich zu einer bestimmten Zeit, nämlich um 29, aufgetreten ist und diese Rede gehalten hat. Es ist interessant, dass viele Personen auch dann in der späteren Geschichte mit Jesus, auf den er dann Johannes hinweist, auch eine Rolle spielen. Also Pontius Pilatus, Kaiaphas und Hannas, die treten alle bei der Verurteilung von Jesus auf. Einige Personen spielen auch eine Rolle im späteren Leben von Johannes. Eine unrühmliche, Herodes Antipas, ist der ihn köpfen lassen hat. Die Frau von Philippus war anscheinend, das weiß man nicht so genau, ist geschichtlich nicht ganz klar, aber die Frau von Philippus könnte die gewesen sein, die damals getanzt hat. Also verschiedene, die Personen, die sich ja bis dahin eigentlich nicht begegnen, sowohl mit Jesus als auch mit Johannes, gibt es dann später, man könnte sagen, meist unangenehme Begegnungen mit diesen Personen, die da als Berühmtheiten der Welt- und lokalen Geschichte aufgeführt werden. Dann ist zweite. Also sehr interessant, da kommt der Kaiser aus Rom, dann sind Leute aus Jerusalem, dann Leute aus weniger berühmten Städten jetzt wie Caesarea oder so, also Herodes Antipas hat, glaube ich, in Caesarea gewohnt, ja, im Mittelmeer. Und dann kommt der Johannes aus der Wüste. Also ein ganz, ganz anderer Ort, Provinz, karg, keine Stadt. Einer aus der Provinz, den Gott anspricht. Dieses Muster ist auch bekannt. Wer Altes Testament liest, weiß, dass so meistens Prophetengeschichten beginnen. Es wird irgendeiner angesprochen von Gott, der aus der Wüste kommt. Oder irgendwie aus der Provinz oder also nicht jetzt gerade aus Jerusalem. Meistens, nein, ich glaube, die meisten Propheten sind sicher nicht aus Jerusalem gekommen, sondern irgendwelchen Provinzstädten. Und dann sind zwei Dinge in seiner Botschaft, sind mir aufgefallen. Also es ist erstmal ein Vorgriff auf Jesus. Er sagt ja dann, Gott will euch eure Schuld vergeben und deshalb sollt ihr euch taufen lassen. Das ist nämlich schon ein Vorgriff sozusagen, den er auf Jesus macht. Jesus, der gekommen ist, gestorben ist für die Schuld, auf den greift er hier schon vor. Und dann nimmt er ein Zitat eines Propheten, der ungefähr, je nachdem wie man ihn datiert, da streite ich mir jetzt nicht, 500 oder 800 Jahre vorher gelebt hat, und nimmt nochmal ein Prophetenwort von Jesaja auf. Ich fand spannend, wie einer sozusagen den deutschen Autobahnbau schon um die Zeit sehen kann. Also macht die Berge niedrig, erhebt die Täler. Ich bin oft in den letzten Jahren die A8 von Karlsruhe nach Pforzheim gefahren. Da ist genau das passiert, dass man tiefe Einschnitte gebaut hat und also Täler erheben tut man heute eher mit Brücken, als dass man was aufwirft. Aber immerhin, da hat man versucht, eine relative Gerade von Karlsruhe nach Stuttgart zu ziehen. Das steckt auch hinter diesem Bild, was er da aufnimmt. Antike Könige haben Ähnliches getan. Also wenn ein antiker Feldherr irgendwo zu Besuch gekommen ist, dann hat man vorher mal versucht, eine Gerade zu bauen. Und hat dann in der Stadt ein paar Hütten weggerissen, damit der mit seinem Heer und mit manchmal war es ja so, dass er dann noch Besiegte mitgebracht hat, dass der da ordentlich in die Stadt einziehen konnte. Hat sich übrigens in manchen Diktaturen bis heute gehalten. Also man kennt es ja aus der Sowjetunion, die langen Geraden, wo dann die Paraden durchgezogen werden. Man kennt es auch aus Nordkorea zum Teil, wenn man da noch ein paar Bilder sieht. Und das ist noch nicht mal demokratienfremd. Also Frankreich, Champs-Élysées, da geht die Machtdemonstration der Republik am Nationalfeiertag die Straße entlang, den Champs-Élysées entlang. Unter den Linden ist ähnlich entstanden und man weiß ja auch, dass Hitler Pläne hatte, quer durch Berlin, was er eine Achselnande zu ziehen. Irgendwie scheint es zur Machtdemonstration beliebt zu sein, dass man eine gerade Straße braucht, die lang ist, die breit ist, wo kein Buckel drin ist, wo man mal richtig seine Macht. Also darauf, das war den Leuten schon klar, auf was der Johannes anspielt. Und dann kamen die Menschen, das ist auch interessant, dann bricht so eine Art Erweckung aus, nachdem er die Rede hält. Die Menschen kommen in Scharen zu ihm. Also viele hatten offensichtlich das Bedürfnis, irgendwie mit ihrer Schuld zurechtzukommen. Und es hat nicht nur einer die Sehnsucht danach gehabt, die standen da irgendwie, ich stelle mir das so vor, also ich kann das im Text nur nehmen, aber ich stelle mir vor, die standen da in Reihen dann an, um getauft zu werden. Und dann stellen wir uns jetzt mal in Oberramstadt das vor, also ihr tauft ja am See und da stehen dann die Täuflinge, jetzt nicht nur ein oder zwei so oder fünf oder zehn, sondern die stehen da in richtig langen Reihen und dann tritt die Gemeindeleiterin auf oder der Gemeindeleiter und fängt eine Rede an und fängt sie folgendermaßen an, ihr Nichtsnutze. Also Schlangenbrut, da ist Nichtsnutze noch gut, ein gutes Wort. Ihr Schlangenbrut, Ausgeburten des Bösen oder ich weiß nicht, was man damit sagen will. Und so fängt die Rede an. Also Johannes beginnt, man könnte sagen prophetentypisch, mit einer Publikumsbeschimpfung. Die Botschaft ist auch ähnlich wie bei alttestamentlichen Propheten dann, glaubt nicht, ihr hättet Gott gepachtet. Also es war ja immer die Botschaft der Propheten, dass sie gesagt haben, ihr sagt zwar, ihr seid Gottes Volk, ihr tut auch irgendwelche Riten dadurch ziehen, die für Gottes Volk sich irgendwie, die ihr glaubt, dass die sich für Gottes Volk gehören, aber dahinter ist alles ziemlich hohl. Und zwar, weil eure Taten nicht zu dem passen, was ihr eigentlich vorgebt, wer ihr seid. Da besteht, modernes Deutsch würde sagen, Mismatch. Also irgendwie, das passt nicht zueinander. In dem Fall bleiben die Leute, trotz dieser Beschimpfung, und lassen sich trotzdem, oder ich weiß nicht, vielleicht auch deswegen, weil sie sagen, wenn einer so schon mal anfängt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich von dem taufen zu lassen und sagen, okay, Johannes, kannst aufhören mit dem Beschimpfen, wir haben verstanden, es geht um die Taten. Und die folgerichtige Frage ist dann, was sollen wir eigentlich tun? Die Frage wäre, was hätten denn wir ihnen geantwortet? Und jetzt je nachdem, wie man sehen will, ist das natürlich enorm praktisch, was rauskommt. Also es kommt nicht etwas sowas, ihr müsst euch irgendwie jetzt geistlich weiterentwickeln oder müsst mehr Lobpreislieder singen. Es wird dann sehr praktisch irgendwie. Er sagt, wer zwei Hemden hat, der soll dem eins geben, der keines hat. Und wer was zu essen hat, soll dem was geben, der nichts zu essen hat. Das klingt erstmal ziemlich praktisch. Ich mache nur einen kurzen Exkurs über die damalige Kleidung. Also die Menschen waren damals im Normalfall, wenn sie jetzt, glaube ich, nicht besonders prächtig gekleidet waren, so der normale Mensch, der hatte ein Übergewand, also ein Kittel irgendwie bis zu den Knien oder vielleicht auch tiefer. Das sind die man dann hochbinden musste, wenn man schneller laufen musste und so. Und drunter hatten, ich sag mal, die Mittelschicht oder so, die hatte noch ein Shirt drunter, also das bis zu den Knien ging. Weil der Kittel oben drüber, der war entweder aus Leder oder aus ziemlich rauem Ziegenhaar und hat sich irgendwie schlecht getragen. Da war es dann gut, wenn man dann noch was Feineres drunter hatte, was nicht so gekratzt hat. Die ganz unten, die hatten leider nicht das Geld, um sich ein Shirt zu kaufen, sondern die haben einfach nur über sich so ein Obergewand, eben so ein raues Obergewand aus Ziegenhaar oder aus Leder übergeworfen, was dann halt gekratzt hat, und kann man sich ja vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie die es mit dem Waschen zum Beispiel gemacht haben. Ist mir völlig unklar. Wenn man nur eins so ein Ding hatte. Also und manche hatten eben kein Shirt. Und bei manchen hat sich aber der Trend zum Zweithemd sozusagen durchgesetzt. Also zum Zweitshirt schon durchgesetzt gehabt. Ich weiß nicht, haben sie das sonntags gebraucht, weil sie ein schönes brauchten? Hatten sie es gebraucht, weil es einfach nett war, noch ein zweites zu haben? Auf jeden Fall gab es manche, die hatten ein zweites. Und denen sagt Jesus, Ja, da gibt es welche, die haben keins, du hast zwei, ist doch klar. Das teilst du jetzt mit denen und dann daran sieht man, wie ernst du es mit deiner Umkehr meinst. Ich möchte gleich was dazu sagen, im Text steht nicht, er sagt, gib ihm das Hemd, wenn du es dann mal abgetragen hast. Dann kannst du ihm das geben, bevor du es dann wegschmeißt, ist es noch gut, wenn es ein Hirt aus dem Feld draußen kriegt, der keins hat. Sondern ich glaube schon, dass er gemeint hat, gib es jetzt ab. Er sagt aber auch nicht, wenn du nur ein Obergewand hast, dann musst du es jetzt mit aller Gewalt auch noch teilen oder weggeben. Zu denen sagt er gerade nichts, zu den Bedürftigen. Also die sind einfach bedürftig, an die wendet er sich gar nicht. Er wendet sich an die, die bei denen sich der Trend zum Zweitem durchgesetzt hat. Und mit dem Essen ist es auch so, wenn du genügend zu essen hast und siehst einen, der Hunger, gib ihm einfach ab. Und dann gibt es noch sozusagen berufsspezifische Empfehlungen, die auch relativ einfach sind, aber sich meines Erachtens auch mit der Frage nach Besitz beschäftigen. Interessanterweise geht es hauptsächlich um römische Staatsbeamte, also Zöllner waren standen im Dienst des römischen Staates, Soldaten standen im Dienst des römischen Staates, ich weiß nicht, hatten die größten Probleme noch von ihren Berufen her. Auf jeden Fall wollten die noch ein paar Ratschläge haben. Und die Ratschläge sind durchaus nicht so prophetisch radikal, als dass sie darauf zielen, ihr müsst aus dem römischen Staatsdienst raus. Sondern er sagt ihnen, zügelt mal eure Gier. Beschränkt euch auf das, was euch zusteht und den Rest, den lasst ihr mal weg. Soweit ein paar Beobachtungen zum Text. Ich komme zurück zu meinem Eingangsgedanken. Worum geht es im Advent? Ich habe mal in meiner frühen Jugend Latein gelernt, Advenire, ich weiß es nicht mehr genau, heißt auf jeden Fall Ankunft, Ankommen. Und Johannes sagt ja auch, der Herr kommt und deshalb ist der Text für den dritten Advent ins Angebot geraten, nehme ich mal an. Also Johannes weist auf Jesu Ankunft, auf sein Kommen hin, in seinem Fall nämlich nicht erst auf sein Kommen, der Text ist ja geschrieben, nachdem Jesus schon knappe 30 Jahre da war. Aber er weist darauf hin, dass Jesus jetzt sein aktives Wirken anfangen wird. Das ist sozusagen der Hintergrund des Textes. Und worauf warten wir? Also ich finde schon mal gut, dass wir darauf warten, dass bald Weihnachten ist und dass wir dann feiern können, dass Jesus gekommen ist. Klar, ist schon mal eine Feier und eine Vorfreude wert. Gott kommt in die Welt und das ist der Beginn eines Weges, der dann bis zum Kreuz geht und Auswirkungen auf uns hat. Das ist ganz sicher ein großer Aspekt im Advent und insofern, wenn Advent mit Vorfreude auf Weihnachten zu tun hat, klar, das gehört dazu. Aber im Prinzip sind wir dafür 2000 Jahre zu spät dran, weil das wissen wir, dass das passiert ist. Also Weihnachten ist passiert, der ist da, der ist in der Krippe auf die Welt zu kommen, auf dieses Ereignis braucht man nicht mehr zu warten. Das ist rum, seit 2000 Jahren. Vielleicht ist er oft so, wie es bei Propheten manchmal ist, Texte gelten in der damaligen Zeit und sie gelten in späteren Zeiten immer mal wieder. Also wenn man prophetische Texte liest, dann ist er merkwürdig. Klar sind die Jesaja-Texte oder Jeremia-Texte, die sind in die damalige Zeit reingeschrieben. Aber manchmal passen sie auch wieder zu ganz anderen Zeiten. Und so ist es vielleicht bei dem Johannes auch, dass der Text natürlich in die damalige Zeit auf das damalige Kommen und Auftreten von Jesus hin geschrieben ist. Als ich nochmal, und ich habe ein paar besinnliche Minuten gehabt, in dem Sinne, dass ich nachdenken konnte, mal was tue ich eigentlich, wenn ich Advent feiere. Und als ich in diesen besinnlichen Minuten war, ist mir nochmal aufgefallen, dass ein Gedanke bei mir völlig weg war, nämlich der, dass es ja ein zweites Wiederkommen Jesu gibt. Also wenn wir das ernst nehmen, dann ist immer die Rede, Jesus ist irgendwann mal in die Welt kommen, aber er wird auch wiederkommen. Und als ich den Gedanken hatte, denke ich, ja, der ist eigentlich ziemlich weit weg von dir. Der ist ziemlich weit weg von mir und auch ziemlich weit weg oft von meinem Leben. Und Advent hat ganz sicher auch den Sinn, uns nochmal an diesen Gedanken zu erinnern. Es ist nicht nur, dass Jesus gekommen ist, sondern es steht auch nochmal eine Wiederkunft von Jesus bevor, eine zweite und eine endgültige. Und die Frage für den Advent ist auch, wie real ist das in meinem Leben? Also lebe ich genau von dieser Realität her oder auf diese Realität zu? Vielleicht braucht 4 Wochen Advent mit ein paar besinnlichen Momenten drin, weil das auch mal Zeit braucht, sich daran zu erinnern, dass die Welt und mein Leben in einem ganz großen Zusammenhang steht, der sagt, am Ende kommt Jesus auch zum zweiten Mal wieder, und sich darauf auszurichten. Die Leute haben damals den Text auch sie haben verstanden das, was Johannes gesagt hat. Also keiner hat ja gefragt, woher kriege ich jetzt eine Schaufel, sondern das war jedem klar, Johannes spricht natürlich, dass ich in mir drin, sozusagen, dass ich einen Weg aufmachen soll für den Herrn, der kommt. Also wie kann ich im übertragenen Sinn eine Straße bauen, dass dieser Herr zu mir kommen kann? Wie kann ich mich darauf vorbereiten, dass Jesus kommt? Und er gibt im Grunde 2 Antworten drauf, ich habe die ja schon angedeutet. Die eine Antwort ist meines Erachtens bis heute, seid euch nicht zu sicher. Ich bin Christ, ich bin umgekehrt. Ich lebe ein Leben im Glauben, ich sage das auch. Aber ob das so ist, das kann man immer mal wieder überprüfen in dem, was man tut. Der Prüfstein des Lebens findet halt doch am Ende in der Praxis statt. Und auch mein christliches Leben findet am Ende in der Praxis statt. Man kann eigentlich sagen, damals wie heute, ja, das ist, ich bin Christ, ich gehöre zum Volk Gottes, das läuft schon alles. Und innen drin wird es dann aber langsam hohl. Das kann einem als Mensch passieren, ich denke, dass einem das auch als Gemeinde passieren kann. Dass man zwar von Christus redet, von Christsein redet und am Ende es aber irgendwie nicht zu dem passt, was man tut. Also ich denke, der Gedanke kommt auch bei Paulus, wenn er sagt, prüft euch ab und zu, ob das, was ihr tut, noch zu dem passt, was ihr eigentlich sagt. Und nicht darauf zu achten, ob das, was wir tun, tatsächlich zu dem passt, was wir sagen. Das könnte der Anfang vom Untergang sein, sozusagen die Axt, die bereits an der Wurzel hängt. Der zweite Gedanke, der ist nämlich mit dem ersten verbunden, Umkehrglaube wird an unseren Taten sichtbar. Glaube hat eine sehr praktische Seite und die praktischste aller Seiten ist die, wie gehe ich eigentlich mit meinem Besitz um? Also anscheinend, sagt Johannes, mein Besitz, wie du mit deinem Besitz umgehst, das zeigt schon ziemlich deutlich, was du eigentlich wirklich glaubst, was die Realität in deinem Leben ist. Also was heißt das eigentlich in Zeiten, um 2 Hemden geht es nicht mehr. Ich besitze eine niedrige 2-stellige Zahl von Hemden wahrscheinlich, die ich anziehen kann, mindestens eine höhere 1-stellige. Aber was bedeutet das denn in Zeiten, wo wir von Zweitwohnungen, Zweitwagen, weiß nicht was wir sonst noch, Zweit haben? Wie und wo erkenne ich, dass ich so viel habe und ich abgeben soll? Ich bin mir schon bewusst, also nicht vergessen, was ich gesagt habe. Ich will jetzt nicht Druck erzeugen. Mir ist auch klar, dass ich ein weites Feld aufmache. Mir ist auch klar, dass es hier in der Gemeinde Menschen gibt, die eben bedürftig sind. Und die vielleicht nur ein Obergewand haben und zu denen sagt Jesus nicht, gebt das Obergewand. Mir ist aber auch klar, dass mindestens ich und vielleicht auch ein paar andere noch eventuell ein 2. Hemd haben. Und Johannes sagt, greifbar wird Glaube daran, wie ich praktisch mit meinem Besitz umgehe. Lebe ich so, auch mit meinem Besitz, dass das zu meinem Glauben, zu der Erwartung passt, dass Jesus wiederkommt. Das wissen wir jetzt nicht unbedingt. Das sind jetzt nicht unbedingt Fragen, wo man so sagt, die sind jetzt adventlich und da setzt man sich an den Adventskranz und macht die Kerze an. Also das gönne ich jedem, dass er das machen kann und es ist immer gut zu entschleunigen in einer Welt, die sich immer schneller dreht. Ich wünsche euch aber trotzdem für den Advent, dass es eine Zeit wird, in der uns deutlich ist, dass die Realität ist, dass Jesus wiederkommt und dass wir von der Realität her leben können. Amen.